Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Es war ein wirklicher Achterbahntag für uns hier in der Redaktion, das kann ich Ihnen sagen. Ich bin André Zanto, schön, dass Sie jetzt dabei sind, hier im Weltzeit-Podcast. Wir wollen schauen auf die Demokratiedefizite in den USA. Die haben sich auch am heutigen Tag wieder gezeigt. Erstmal aber die aktuellen Projektionen von New York Times und Fox News. Und die sehen Joe Biden, den Kandidaten der Demokraten, knapp vorn in den entscheidenden Staaten. Und so könnte es wirklich reichen für die Mehrheit von 270 delegierten Stimmen. Danach sah es heute früh nicht aus. Und Donald Trump, der könnte sich heute früh zu früh zum Sieger erklärt haben.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Wie erwartet verzögert sich das Ergebnis durch die große Anzahl an Briefwählern. Vor allem Demokraten haben ihre Stimme per Brief abgegeben und so steigen die Prozentpunkte jetzt in der Endphase. Entsprechend zuversichtlich zeigte sich heute Joe Biden. Zu Recht, das fragen wir jetzt US-Journalistin Melinda Crane, die wir in Köln erreichen. Hallo.
Guten Tag.
Frau Crane, wie bewerten Sie den Stand der aktuellen Auszählung?
Ich würde sagen, es sieht nicht so schlecht aus für Joe Biden, aber wer jetzt diese Nacht durchgemacht hat, und das habe ich, hat gesehen, wie es hin und her geht bei gerade diesen sehr hart umkämpften Ländern im Mittleren Westen, Wisconsin, Michigan. Von daher bin ich noch sehr vorsichtig. Wir müssen einfach tatsächlich, Joe Biden hat es immer wieder gesagt, aber stimmt, Geduld üben und abwarten. Und es kann noch eine ganze Weile dauern, denn es geht nicht nur, dass die Wahlkommissaren in den verschiedenen Bundesländern ihre Ergebnisse zertifizieren. Es geht auch darum, dass die Wahl in bestimmten Bundesländern jetzt schon angefochten wird von Juristin.
Sie sprechen ja etwas an, Frau Crane.
Das müssen wir abwarten.
Genau, Donald Trump hat ja eben nicht abgewartet und hat auch schon gleich sich zum Sieger erklärt. Das haben wir gehört und auch angekündigt, den Wahlausgang zu stoppen, weil er in vielen Staaten zu dem Zeitpunkt vorne lag und er wolle zum obersten Gerichtshof gehen. Wie bewerten Sie diese Aussage?
Donald Trump kann nicht einfach über die Straße gehen und kurz bei den Richtern am obersten Gerichtshof reinschauen und sagen, könnt ihr bitte angucken, was da gelaufen ist. So geht das nicht. Man kann individuelle Wahlergebnisse in verschiedenen Bezirken direkt dort anfechten und dann geht es erstmal in vor diese Gerichte in dem Bundesland. Und dann muss es verschiedene Berufungsstufen nehmen, bevor es zum obersten Gerichtshof kommt. Auch deswegen könnte das länger dauern. Aber die Ankündigung gestern Abend, bevor die Stimmen überhaupt ausgezählt wurden, war ein Tabubruch. Und dieser Tabubruch war gerade in dieser jetzigen Atmosphäre besonders brisant, weil zwei Dinge. Erstens ist das ein Signal an die Anhänger von Präsident Trump. Wenn das Ergebnis doch gegen mich ausgehen sollte, ist es genau, wie ich euch gesagt habe, dann war diese Wahl manipuliert, sie war falsch. Und das ist natürlich ein wirkliches Risiko, auch für den Frieden in diesem Lande, da wo einige von den Anhängergruppen des Präsidenten auch bewaffnet sind. Das haben wir zum Beispiel in Michigan gesehen, bei dem Komplott, die Gouverneurin dort zu entführen. Das andere ist aber, wenn ich das nur ganz kurz zu Ende sagen darf, das andere ist das Misstrauen in den Staat, in die politische Elite und sogar in das demokratische System ist in Amerika immer größer geworden. Und der Präsident heizt das an. Und solches Misstrauen ist für die Demokratie wirklich Gift. Von daher eine sehr, sehr problematische Aussage, die er gemacht hat.
Nach dieser Aussage hat sich ja das Bild gedreht. Also immer mehr Briefwahlstimmen werden gezählt. Und so ist eben in diesen Rust Belt-Staaten Wisconsin und Michigan es so jetzt, dass Biden da vorne liegt. Wenn es so ausgeht, hat er denn gewonnen aufgrund der Corona-Pandemie, aufgrund des Missmanagements von Trump in diesem Punkt?
Weitgehend ja. Wenn wir sehen, was die Wähler, die an den Wahllokalen nach Abgabe der Stimme befragt werden, wenn wir sehen, was sie antworten, dann sagen viele Wähler von Trump und von Biden. Es ging eigentlich um Trump. Also gerade die beiden Wähler, 68%, glaube ich, von ihnen sagen, sie wollten nicht Trump. Und gerade das, was sie nicht wollten, war diese fehlende Führung in der Zeit der Pandemie. Aber es ist nicht alleine das. Es gibt eine ganze Liste von Gründen und die sind sehr unterschiedlich für die zwei politische Lager. Hm. Also für die Trump-Wähler waren die wichtigsten Themen die Wirtschaft und sie haben auch Sorgen, dass wegen der Pandemie die Wirtschaft nicht wieder in Gange kommt. Und dann ist auch ganz spannend, dass viele von ihnen sagen, sie möchten einen starken Führer im Weißen Haus. Und für die beiden Wähler waren es eher die Spannungen über Rassengewalt und über systemischen Rassismus und auch das Thema Corona und fehlende Führung sowie Schwäche des Gesundheitssystems.
Dann kommen wir mal auf die Aufgaben, die ein künftiger Präsident, möglicherweise Joe Biden, ab Januar dann zu erledigen hat in den USA. Was steht da an vorderster Front?
Das Land zu vereinen, wobei das eine so große Herausforderung ist, jetzt gerade, wo wir noch einmal vor Augen geführt werden, wie sehr gespalten dieses Land ist und wie sehr die unterschiedlichen Welten der republikanischen und demokratischen Wähler sind. Man könnte fast sagen, es eint sie im Moment nur eins. Sie waren hochmobilisiert, wählen zu gehen. Das ist eine der höchsten Wahlbeteiligungen, die wir je gesehen haben in den Vereinigten Staaten. Joe Biden gilt als jemand, der vereinen kann. Das wird auch in den Umfragen bei der Wahl bestätigt. Und dennoch ist es so, dass es wirklich extrem schwer wird. Nicht zuletzt, weil die zwei Gruppen, Demokraten und Republikaner, haben vollkommen unterschiedliche Informationsquellen. Die Demokraten, sie konsumieren typischerweise CNN, NBC, also diese großen Fernsehsender und oder die New York Times über regionale Zeitungen wie die Washington Post, während viele Trump-Wähler eher Fox News sehen. Und da bekommen sie eine ganz andere Botschaft, auch in Bezug auf die Pandemie zum Beispiel. Hm.
Wo wird Joe Biden denn Akzente setzen? Ist es zum Beispiel der Klimaschutz? Ab heute ist ja das offiziell, dass die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten sind. Wir erinnern uns bei Akzenten im Klimaschutz der Demokraten. Jimmy Carter, 1979 hat er Solarpaneele aufs Weiße Haus montieren lassen. Was erwarten Sie von Joe Biden in diesem Punkt?
Kann durchaus so aussehen. Das wird ein bisschen so eine Drehtür mit einigen von diesen internationalen Abkommen, aus denen der Präsident Trump ausgestiegen ist. Joe Biden hat klar gesagt, er würde dem Pariser Abkommen wieder beitreten. Er wird wahrscheinlich auch in den Iran-Vertrag wieder reingehen und so weiter. Auch Entrüstungsverträge, die gekündigt werden sollten. Auch da, denke ich, gibt es Interesse, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Ja, Umwelt wird ein sehr großes Thema für Joe Biden. Er sagte in dem letzten Duell mit Präsident Trump nach dem Angriff von Trump, dass Biden aus Öl und Gas aussteigen wolle, sagte er praktisch nicht sofort, aber es muss einen Übergang geben. Wir müssen langsam das runterfahren. Und das hat viele Amerikaner überrascht. Ich denke, vielleicht einige der Trump-Wähler gerade auch aus diesem Grund sagen sie, die Wirtschaft sei so wichtig und sie hätten deswegen Trump gewählt. Ein großes Investitionsprogramm ist geplant von Biden in Sache grüne Infrastruktur und grüne Technologie. Nur, er braucht auf jeden Fall auch die Legislatur, um dies vollständig durchzusetzen, wie er es plant. Und so wie es aussieht, könnte er vielleicht die Mehrheit im Senat haben, aber das ist noch nicht klar. Und wenn es eine sehr knappe Mehrheit ist, wird es auch schwierig. Einiges davon wird er durchsetzen können, aber nicht alles.
Hm. Noch ist auch nicht klar, ob er überhaupt genug Delegiertenstimmen bekommt, um Präsident zu werden. Klar ist aber zum Stand jetzt, Biden hat mit Abstand die meisten Wählerstimmen erhalten. So viele wie kein Präsident zuvor, mehr als 70 Millionen werden es am Ende für ihn vermutlich sein. Gut 2,5 Millionen mehr Stimmen als Donald Trump. Aber das heißt eben nichts im US-Wahlsystem. Jürgen Kalver erklärt uns die Demokratiedefizite in der ältesten Demokratie der Welt, die spätestens seit Al Gore vor 20 Jahren diskutiert werden.
Good evening. Just moments ago I spoke with George W. Bush and congratulated him on becoming the 43rd president of the United States.
Am 13. Dezember 2000 gratuliert Al Gore nach 4 Wochen juristischem Tauziehen dem künftigen US-Präsidenten George W. Bush zum Sieg. Dabei hatte Al Gore, der Kandidat der Demokraten, landesweit 500.000 mehr Stimmen erhalten.
This is an ABC News special report. Election 2016. Now reporting.
November 2016. Diesmal ist Hillary Clinton die Kandidatin der Demokraten.
Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country.
Die Demokraten hatten mit Hillary Clinton verloren. Obwohl sie sage und schreibe 2,8 Millionen mehr Stimmen als Donald Trump erhalten hatte. Eine krasse Verzerrung des Wählerwillens, vermutlich die größte in der amerikanischen Wahlgeschichte. Ihr Ursprung liegt im 18. Jahrhundert. Damals erfanden die Gründerväter der USA das sogenannte Electoral College, ein Wahlmännergremium, das keine genaue Abbildung der Wählerstimmen ist und somit abgeschafft gehört, forderte die Präsidentschaftsbewerberin Elizabeth Warren 2019 auf CNN.
Well, my view is that every vote matters. And that means get rid of the Electoral College and
Elizabeth Warren scheiterte im demokratischen Vorwahlkampf gegen Joe Biden. Ihre Forderung wird aber zunehmend populärer in den USA, denn schon zum 5. Mal in der US-Geschichte war die Mehrheit des Electoral College nicht die Mehrheit der Wählerstimmen. Wie kann das sein?
When people cast their vote, they are actually voting for a group of people called electors.
Das offizielle Video der US-Regierung erklärt, wie das Ganze funktioniert. Es beginnt damit, dass die Menschen den Präsidenten nicht direkt wählen, sondern sie wählen Delegierte, die dann in das Electoral College entsendet werden. Dort stimmen die Delegierten meist so ab wie die Mehrheit in ihrem Bundesstaat, nach dem Prinzip »The winner takes it all«. Das bedeutet, wer Bundesstaaten nur mit einer Stimme Vorsprung gewinnt, kriegt trotzdem alle Wahlmännerstimmen. Würde es nur nach der Popular Vote gehen, also der Summe aller Wählerstimmen, hätten die Demokraten seit 1992 jede Präsidentschaftswahl gewonnen, außer 2004.
President Bush has won this election. It was a decisive victory. He has won Ohio.
Aber damit nicht genug der Konstruktionsfehler der US-Demokratie.
America has a democracy problem. House elections are utterly warped by gerrymandering and geography. The Senate gives 623,000 people in Vermont as much power as the more than 19 million people in New York.
Im US-Senat haben beispielsweise 600.000 Einwohner in Vermont genauso viel Einfluss wie die über 19 Millionen im Staat New York, macht dieses Erklärvideo von Vox Media deutlich. Warum? Jeder der 50 Bundesstaaten entsendet 2 Senatoren, egal ob in ihnen nur ein paar hunderttausend Menschen leben oder 40 Millionen wie in Kalifornien. Das Resultat, die ländlichen Staaten können in der 2. Kammer des US-Kongresses erhebliche Macht ausüben. Dort, wo wichtige Personal- und Sachfragen entschieden werden, wie die Nominierung von Richtern des obersten Gerichtshofs.
Judge Amy Coney Barrett of the US Court of Appeals for the 7th Circuit. A stellar nominee in every single respect.
Und der Mehrheitsführer im Senat, derzeit der Republikaner Mitch McConnell, kann alles blockieren. Seit die Demokraten 2019 die Mehrheit in der 1. Kammer, dem Repräsentantenhaus, innehaben, beschlossen sie hunderte Gesetzentwürfe und schickten sie an den Senat. Dort landeten sie auf einem Stapel ungelesener Texte, weil McConnell jegliche Debatte verhindert. Vermutlich die größte Blockade dieser Art in der Geschichte des amerikanischen Kongresses. Der politische Journalist Philip Bump, der im September in der Washington Post die Situation unter der Überschrift Amerika unter der Regierung einer Minderheit thematisiert hatte.
Er hätte sogar Anfang des Jahres das Amtsenthebungsverfahren von Trump verhindern können, haben mir Experten gesagt. Er hat wirklich eine enorme Macht und hat die bereitwillig eingesetzt.
In einem System mit solchen Machtverhältnissen hat die Minderheit kein Interesse an Reformen, aber sie sind nötig, sagen Einrichtungen wie das Brennan Center for Justice an der New York University, ein Think Tank und gleichzeitig eine Bürgerinitiative, die Missstände verändern will.
States have moved to restrict voting, including the use of voter ID laws that in some places target voters of color with surgical precision.
Einige Bundesstaaten würden zum Beispiel mit chirurgischer Präzision das Wählen für People of Color erschweren. Dahinter steckt die Sorge der Republikaner, ihre Stammwählerschaft aus weißen Evangelikalen in ländlichen und wirtschaftlich schwachen Regionen werde zur Minderheit. Jeder Erfolg der Demokraten vergrößert dieses Gefühl, erklärt Philip Bump von der Washington Post.
It is about the sense that white American men in particular are losing power that they once took for granted.
Besonders weiße Männer in Amerika haben das Gefühl, dass ihre Macht schwindet. Gleichzeitig stellen sie den Anspruch, dass diese Macht wiederhergestellt oder geschützt werden soll. Das ist der Subtext, der auch von Trump-Anhängern signalisiert wird. Sie glauben, niemand werde stärker diskriminiert als Weiße und ihre religiösen Weltanschauungen. Tatsächlich verliert diese Gruppe an Macht. Das Amerika von heute ist vielfältiger als jemals zuvor.
Wenn diese Vielfalt sich aber nicht in der Politik widerspiegelt, wird es gefährlich für die USA, sagt der Politikwissenschaftler Seth Masket, Professor an der University of Denver. Er beobachtet die Blockaden und Tricks der Republikaner mit Sorge, auch wenn sie in der Regel völlig rechtmäßig sind, dank einer starken Mobilisierung ihrer Wählerschaft.
That is perfectly permissible under the Constitution. There's some who hear that and say, well, that's what the Constitution says. Well, yes, but that's not the point. That doesn't mean it's necessarily a good thing.
Das ist nach der Verfassung alles zulässig. Aber darum geht es nicht. Wir haben uns mit dem Gedanken abgefunden, dass die Mehrheit im Regelfall, wenn nicht sogar immer, regieren sollte.
That the majority should rule most, if not all of the time. And when you have the minority essentially ruling,
aber wenn die Minderheit regiert, beeinträchtigt das die Legitimität der Regierung. Es ist gefährlich. Wenn die meisten Menschen zu der Überzeugung gelangen, dass Politik ihnen einfach keinen Weg bietet, das zu erreichen, was so viele von ihnen wollen, werden sie nach anderen Mitteln suchen, um einen Politikwechsel zu erreichen. Das kann zu Gewalt führen. Ein System, das auf demokratischen Prinzipien basiert, aber keine demokratischen Ergebnisse produziert, ist von Natur aus gefährlich.
It's inherently dangerous when you have a system that's sort of based on democratic principles and does not get democratic outcomes.
Um dieses Prinzip fest zu verankern, bräuchte es große Reformen der US-Demokratie. Aber selbst wenn die Demokraten beide Kammern im Kongress und das Weiße Haus erobern, rechnet Politologe Masket nicht mit tiefgreifenden Änderungen.
There's been some talk about how they're supposed to deal with the Supreme Court.
Das Thema wird immer wieder diskutiert. Zum Beispiel, wenn es um die Besetzung des Supreme Courts geht. Ich bin nicht sicher, ob Joe Biden oder wenigstens 51 demokratische Senatoren dafür stimmen würden. Obwohl ausgeschlossen ist es nicht. Wahrscheinlicher ist, dass man das Territorium der Hauptstadt Washington, den District of Columbia, zum Bundesstaat macht. Das garantiert gleich zwei zusätzliche demokratische Senatoren. Vielleicht auch die Aufwertung von Puerto Rico zum Bundesstaat.
Possibly Puerto Rico, although the partisan outcomes there are a little harder to predict.
Neue Ideen können aber auch von unten kommen, aus den Bundesstaaten, die selbst entscheiden über die Wahlverfahren für die Bundesebene. Das aktuelle Beispiel: am gestrigen Wahltag hielt Massachusetts ein Referendum über eine differenzierte Form der Stimmabgabe ab. Es nennt sich Ranked Choice und wird bereits in Maine praktiziert. Wähler in weiteren Staaten werden demnächst entscheiden, ob auch sie das Konzept übernehmen wollen. Dabei geht es vereinfacht darum, dass Wähler nicht nur eine Stimme abgeben für einen Kandidaten, sondern eine Rangliste aufstellen für ihre Lieblingskandidaten. Das hätte bei den Präsidentschaftswahlen 2000 und 2016 vermutlich zu anderen Resultaten geführt. Damals hätten die Wähler der Grünen und Libertären auf Platz 2 vermutlich lieber einen Demokraten gehabt als die Republikaner Bush und Trump. Rob Ritchie, Vorsitzender der Bürgerinitiative Fair Vote, die sich für ein solches Verfahren einsetzt, sieht viele Vorteile für beide große Parteien. Er sagte im Fernsehsender C-SPAN:
I will say, where the most likely common ground is in the short term, is both parties have a very strong incentive.
Beide Parteien haben einen sehr starken Anreiz, dass aus den Vorwahlen Kandidaten hervorgehen, die die Partei zusammenbringen und eine Mehrheit der Wähler gewinnen können. Ranked Choice sorgt meiner Meinung nach dafür, dass sich mehr Kandidaten dieser Art durchsetzen.
Also Kandidaten, die breiter vermittelbar sind, auch über die eigenen Parteigrenzen hinaus. Ist dieses Ranked-Choice-Prinzip, also eine Rangliste beim Wählen, ein Mittel, um die USA aus ihrer Polarisierung zu befreien? Wie finden Sie das, Frau Crane?
Ich finde es sehr spannend und ich habe dafür gestimmt. Ich dürfte dafür stimmen. Ich bin Wählerin in Massachusetts und habe per Briefwahl gestimmt und habe meinen Haken genau da gemacht. Denn inzwischen kenne ich das parlamentarische System nach einigen Jahrzehnten in Deutschland und ich finde es viel differenzierter und deutlich besser. Aber das wäre, auch wenn andere Bundesländer das jetzt adoptieren, das wäre nur ein kleiner Schritt. Sehr, sehr wichtig wäre, etwas zur Reform des Wahlmännerkollegiums zu unternehmen. Das kann man aber eigentlich nicht auf Bundesebene von, sagen wir, wenn Biden gewinnen würde. Das läuft sogar jetzt schon bei verschiedenen Graswurzelinitiativen. Es braucht aber lange Zeit, denn das geht wirklich von Bundesland zu Bundesland auf der Ebene. Für mich wäre eine absolut obere Priorität die Reform der Wahlkampagnenfinanzierung. Denn wir sehen jetzt wieder die teuerste Wahlkampagne, die es je gegeben hat. Und diese Kampagnen, die privilegieren große Spender. Gerade bei der Politik von Donald Trump spielen Öl- und Gasfirmen, große Energiefirmen, eine sehr mächtige Rolle. Und dies führt natürlich zu einer Politik, die solche Firmen begünstigt und die Mittelschicht in Stich lässt. Also das wäre für mich ein Thema, aber Joe Biden hat bisher wenig darüber gesagt und auch er hat große Spender hinter sich. Von daher, das Thema Demokratiereform ist sehr schwierig und ich glaube, wie im Beitrag gesagt, bei Biden, der erste Fokus wäre wahrscheinlich tatsächlich der oberste Gerichtshof, wobei er sich noch nicht festgelegt hat, was er da machen würde, falls er gewinnt.
Das werden wir sehen. Wir haben eben auch von der ländlichen Minderheit gehört, die über die Mehrheit in den urbanen Regionen regiert. Dieses Demokratiedefizit ist ein Grund, wahrscheinlich auch für die Polarisierung im Land. Aber ist das nicht auch sehr gesund, weil die Wahlbeteiligung, wie wir gesehen haben, jetzt so hoch ist wie seit 120 Jahren nicht mehr?
Eine Wahlbeteiligung, die darauf basiert, dass die zwei Parteilager sagen, es wäre eine Katastrophe, wenn die andere Seite gewinnt, ist nicht ganz so gesund. Ich freue mich, dass so viele Amerikaner wählen gegangen sind, aber viele von ihnen sind getrieben von Angst und leider auch von Hass. Und Präsident Trump hat genau dies instrumentalisiert, immer und immer wieder, auch mit seiner Aussage in der Wahlnacht, dass er gewonnen hätte, aber die Wahl eventuell geklaut wird. Und hier sehen wir das Problem, dass die Republikaner sich in eine Nische hineinmanövriert haben, die sehr problematisch ist. Ihre Wähler sind weitgehend älter, männlich, weiß, christlich, also alles Kategorien, die eher weniger in Amerika werden als mehr. Das heißt, diese ist eine Partei, die sich langsam mehrheitsunfähig macht und deswegen mit viel verschiedenen Tricks versuchen will, die Macht zu erhalten und würde auf jeden Fall auch gegen jegliches Reform des Wahlmännerkollegiums alles, was tatsächlich dazu führt, dass es nicht die numerische Mehrheit ist, die regiert. Und das führt dazu, dass wir wirklich, also wir sehen eine Art Kampf um das demokratische System selbst. Und wir sehen auch gerade auch die Fragilität dieses Systems in dem Sinne, dass wenn die Mehrheit das Gefühl hat, dass ihre Stimmen nicht zählen, dann verlieren sie langsam eigentlich ihren Glauben an dieses System.
Genau, und die Polarisierung, die Sie eben ansprechen, die hat ja aber Donald Trump ausgelöst, aber sicherlich nicht erfunden. Dieses Make America Great Prinzip, das ist ja letztlich auch nur geklaut von Ronald Reagan, der damit in den 80er Jahren eben Wahlkampf gemacht hat.
For those who've abandoned hope, we'll restore hope and we'll welcome them into a great national crusade to make America great again.
Frau Crane, das möchte ich Sie nochmal fragen. Sie sind ja in den 80er Jahren quasi auch politisiert worden in den USA, haben Reagan da miterlebt. Das war auch ein Celebrity, auch jemand, der auf Deregulierung gesetzt hat. Sind solche Leute wie Reagan und Trump eben eine Konstante in der US-Politik und gehören eben als eine Hälfte der USA genauso dazu wie die andere?
Ich finde, dass vieles, was wir bei dem Trumpismus erleben, tatsächlich Wurzel hat, die 40 Jahre zurück. Reagan hatte starke politische Prinzipien, die hat Donald Trump nicht wirklich. Sein Hauptprinzip ist eigentlich seine eigene Macht. Aber sie haben sich beide auch an bestimmten symbolischen, direkten und indirekten Anspielungen beteiligt, die gerade auch mit dem Rassismus zu tun haben. Viele werden es vielleicht nicht wissen, aber die erste Kampagne von Ronald Reagan wurde ausgerufen an einem Ort in den Südstaaten, wo Bürgerrechtsmitarbeiter, also Bürgerrechtskämpfer, umgebracht worden sind. Auch das ein Signal. Und immer wieder hat Ronald Reagan mit solcher Symbolik gespielt. Das macht Donald Trump genauso. Wenn er sagt, nach diesem Aufmarsch in Charlottesville damals, wo auch Neonazis dabei waren, es gebe feine Menschen auf beiden Seiten, ist es auch genau ein solches Signal. Und auch dies ist Gift für eine so diverse Demokratie wie das amerikanische. Wir sehen tatsächlich jetzt eine Herausforderung für den nächsten Präsidenten, die wirklich sehr, sehr groß ist. Und es gibt Stimmen in Amerika, die sich fragen, ob dieses Land in diesem Zustand regierbar ist. Weil wir können sicher sein, wenn in den nächsten Tagen ein Wahlergebnis ausgerufen wird, wo Joe Biden der Sieger ist, dass viele Anhänger von Donald Trump tatsächlich denken werden, diese Wahl ist nicht legitim. Joe Biden ist nicht der legitime Präsident. Und so würde er starten mit einem extrem hohen Misstrauen. Und das macht seine Arbeit, wenn er tatsächlich Präsident wird, sehr schwierig.
Ob Joe Biden wirklich die Mehrheit von 270 delegierten Stimmen im Electoral College erhält, steht zur Stunde noch nicht fest. Es gibt Anzeichen, die darauf hindeuten. Wir werden es sehen dann morgen oder vielleicht auch erst übermorgen. Erstmal vielen Dank an Melinda Crane, unsere Expertin für die USA heute hier. Klar können wir sagen, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt haben und in der zweiten Kammer ist es sehr knapp im Senat. Vermutlich haben dort die Republikaner ihre Mehrheit verteidigt. Wir werden also auf jeden Fall noch viele Diskussionen erleben und auch juristisches Tauziehen, hat Donald Trump schon angekündigt. Nachzählungen soll es geben in den Staaten, die er knapp verloren hat, zum Beispiel Wisconsin. Ich bin André Zanto. Vielen Dank fürs Zuhören.